Guten Morgen. Wie ihr seht, bin ich nicht in der besten Verfassung, um eine Predigt zu halten. Aber ihr müsst ein bisschen Geduld mit mir haben, jetzt einfach heute Morgen. Ein bisschen Husten immer noch, ein bisschen Schnupfen. Vielleicht muss ich mal zwischendurch die Nase putzen oder mal einen Schluck Wasser nehmen. Normalerweise wirkt der Hustenblocker nach ungefähr einer Stunde. Das wäre jetzt in diesem Fall um 11. Dann ist es vielleicht schon zu spät. Und ansonsten, vielleicht funktioniert das Ganze ganz gut. Also ich hoffe, ihr seid aufmerksam und seid gut mit dabei und ein bisschen gnädig mit mir und ein bisschen geduldig. Und dann klappt das schon. Also, das Thema haben wir schon mitgehört. Und dazu habe ich zu sagen, ich würde sagen, wir versuchen mal Folgendes heute. Und zwar, die Matthäusgemeinde sucht heute das Supermitglied. Okay, heute casten wir den unter uns, der in den folgenden Kategorien am meisten überzeugt. Wir suchen jemanden mit herausragenden Stärken und Geistesgaben. Ja, schon mal kurz scannen, überlegt mal, was ihr da so habt. Zweitens, er sollte sich durch ein besonders heiliges Leben auszeichnen. Im Idealfall wird er keine einzige Sünde haben seit seiner Bekehrung. Und drittens, er sollte bei allen anderen bekannt sein durch seine Güte und Freundlichkeit. Wer keine Streitereien vorzuweisen hat, sollte in dieser Kategorie die besten Chancen haben. Also, die Matthäusgemeinde sucht das Supermitglied. Wer meldet sich zum Casting? Das ist aber schlecht. Komisch. Also, mein Eindruck ist, oh Mann. Ihr betet gleichzeitig für mich, dass es wieder wird. Mein Eindruck ist, dass Christen mal so ganz pauschal und unreflektiert, dass Christen sich mit Vorliebe in diesen Kategorien beweisen wollen. Gemeinde ist auf natürliche Art und Weise ein Ort des Wettbewerbs. Wer hat die meisten und herausragendsten Gaben? Wer hat die wenigsten Sünden? Und wer ist am freundlichsten? Das sind so unsere Wettbewerbskategorien. Und jetzt heißt es in der Gemeindevision, du bist willkommen, bei uns darfst du sein, wie du bist. Stimmt das? Also stimmt das wirklich? Das frage ich zum einen, weil ich möchte, dass mal sich wirklich jeder darüber Gedanken macht. Und zum anderen, weil ich es echt nicht weiß. Ich kann das vielleicht gar nicht so richtig beurteilen, vielleicht auch noch nicht. Deswegen müsst ihr das beantworten, diese Frage. Tun wir mal einfach so, als bedeutet Vision, wir sind noch nicht da, aber wir wollen dahin. Ah, super, großartig. Ich bekomme hier volle Unterstützung. Ich bekomme hier ärztlichen Beistand, das ist großartig. Wer von euch war schon mal in Berlin? Mal Handzeichen. Ach, eine ganze Reihe Leute, großartig. Vor ein paar Jahren waren wir mal mit der Jugendgruppe aus Mülheim. Oder wer es nicht weiß, da komme ich ursprünglich her. Da waren wir mit der Jugendgruppe aus Mülheim in den Sommerferien für so 10 Tage zu Besuch in der Lukasgemeinde im Stadtzentrum. Von dort aus haben wir mit der Jugendgruppe von dort, Riptide, zusammen Einsätze in die Stadt geplant und durchgeführt. Und um die Stadt etwas besser kennenzulernen, sollten wir als Auswärtige, also diejenigen, die keine Berliner waren, mal zum Prenzlauer Berg fahren und dort mit Hilfe eines Fragebogens Berliner interviewen. Eine Frage war: Was gefällt dir an Berlin am meisten? Viele und insbesondere diejenigen, die zuvor erzählt haben, dass sie zugezogen sind, haben Folgendes geantwortet. Hier kann jeder so sein, wie er ist, und niemanden stört es. Und in dem Moment wusste ich, Berlin ist nichts für mich. Ich habe mich da mal umgesehen und dachte mir, nee, ich weiß nicht, ob ich das haben will. Also ein völlig normales Bild ist es, dass so ein Punker, dessen Sprayfrisur höher ist als sein Unterarm und grüner als der Baum, unter dem er durchläuft, neben einer verschleierten Frau vorbeiläuft, während ein völlig ungekämmter Mann mit Bart bis zum Bauch auf der Parkbank neben einem Hipster, der mit dem Smartphone telefoniert sitzt. Dahinter auf der Wiese sitzen ein völlig unscheinbar gekleidetes Paar und spielen mit ihrer zweijährigen Tochter. Daran vorbeilaufen drei halbstarke Jungs mit Hosen in den Kniekehlen und hören per Handy Agro Berlin. An einem Brunnen sitzt ein Mann im Anzug und mit Aktenkoffer. Ich komme aus dem Ruhrgebiet und Großstadt bin ich gewohnt. Das gibt es im Ruhrgebiet eigentlich irgendwie auch alles. Aber erstens nicht so krass. Und zweitens hieß es bei uns noch, so, ja, der Punker, der will nur Aufmerksamkeit. Die Frau ist potenziell unterdrückt. Der ungekämmte Mann ist ein Penner. Die drei Halbstarken sind in ihrer Pubertät. Und der Mann mit dem Aktenkoffer ist ein Schreibtischtäter. Und das Paar mit dem Kind sollte mal dringend darauf hingewiesen werden, dass sie lieber an einem sichereren Ort mit ihrer Tochter spielen sollten. Und jetzt erzählt mir ein Student Anfang 20 mit dem Blick auf diese Szene, guck, hier darf jeder sein, wie er ist und niemanden stört es. Irgendwas haben die Berliner, wovon ich mir nicht so ganz sicher bin, ob ich davon was abhaben will. Vielleicht können wir mal ganz, es gibt ja hier auch Ex-Berliner, stimmt das so? Ist das in Berlin so? Gibt es keine Ex-Berliner? Nee, doch nicht? Na gut, okay. Stimmt es so? Also das ist das, was mir darüber gekommen ist. Und wenn das so stimmt, dann ist es gar nicht verwunderlich, dass alle kuriosen Menschen Deutschlands nach Berlin ziehen, wenn da der einzige Ort ist, an dem jeder so sein kann, wie er ist. Es ist das, was gemeint sein könnte, wenn wir sagen, bei uns darfst du so sein, wie du bist. Ich sage nein. Es ist noch viel mehr als das. Fakt ist, heute sehen hier alle mehr oder minder ungefähr gleich aus. Ein Drittel trägt vielleicht sogar die Hälfte ungefähr ähnliche Kleidung. Ein Drittel spricht hier auch irgendwie gescheiten Dialekt. Ein Drittel heißt Gassmann. Okay, den merke ich mir, der hat gezündet. Grenzen wir aus. Haben Menschen Schwierigkeiten, in diese Gemeinde zu kommen? Ausgrenzung. Ausgrenzung ist ein harter Vorwurf. Und ich möchte mir mit euch mal anschauen, was das Neue Testament zu diesem Thema zu sagen hat. Wenn man normalerweise ein Buch liest, ein Roman oder ähnliches, dann gibt es sowas wie einen Protagonisten. Eine Figur, mit der man sich identifiziert. Eine Person, deren Gedanken man nachvollziehen kann. Mit wem identifizierst du dich, wenn du in den Evangelien liest? Mit Petrus vielleicht oder einem der anderen Jünger? Vielleicht sogar mit Jesus? Die Jünger waren hauptsächlich Leute aus der untersten Gesellschaftsschicht. Sie hatten die wahrscheinlich schlechteste Bildung und womöglich auch die schlechteste religiöse Bildung. Andere von ihnen waren Verbrecher. Einer war sogar sowas wie ein Mitglied bei einer Art rechten Terrorgruppe. Mit wem von dieser Gruppe willst du dich identifizieren? Wahrscheinlich mit keinem. Aber mit wem können wir uns in den Evangelien identifizieren? Unsere Gemeinde besteht mehr oder minder auch aus unterschiedlichen Leuten. Aber ich will jetzt mal vor allem einen großen Teil der Gemeinde ansprechen, der ungefähr folgende Lebensgeschichte hat. Du bist in einer christlichen Familie aufgewachsen. Du hast schon als kleines Kind die biblischen Geschichten in der Sonntagsschule gelernt. Du wusstest bereits als Teenager über alle wichtigen Eckpunkte unseres Glaubens Bescheid. Du kanntest die Regeln unseres Glaubens und wusstest, wie wichtig es ist, Gottes Gebote zu halten, trotz oder gerade auch wegen der Gnade Jesu, die auch ohne Werke auskommt. Du wusstest auch, dass es viele Menschen gibt, die sich Christen nennen, aber nach der falschen Vorstellung leben, dass das Einhalten von Gottes Geboten keine Bedeutung für sie hat. Es gab zur Zeit Jesu noch keine Christen, aber diese Beschreibung trifft am ehesten auf eine bestimmte Gruppe von Leuten zu Jesus' Zeit zu. Die Pharisäer. Die Pharisäer waren damals von der Gesellschaft hoch anerkannte Menschen, da sie fähig waren, wie keine andere jüdische Schule, die Gesetze Gottes einzuhalten. Sie kannten sich besser mit der Schrift aus und führten den heiligsten Lebensstil. Wenn man sich mal mit den Pharisäern unabhängig vom Neuen Testament beschäftigt, Dankeschön, ich werde hier wunderbar versorgt. Wenn man sich mal mit den Pharisäern unabhängig vom Neuen Testament auseinandersetzt, dann müsste man eigentlich denken, dass sie das beste Bodenpersonal Gottes zu der Zeit waren. Zumindest aus unserer Perspektive. Und mit unserer meine ich jede evangelikale Freikirche in Deutschland. Denn die Pharisäer waren die Bibeltreuen ihrer Zeit. Stell dir mal vor, du liest das Neue Testament und gehst davon aus, immer wenn Jesus mit einem Pharisäer redet, dann redet er mit dir. Jesus prophezeit ihnen, dass sie nicht in das Himmelreich kommen. Er sagt ihnen, dass sie Heuchler sind. Er wirft ihnen vor, dass sie ihre Taten aufrechnen. Er wirft ihnen vor, dass sie glauben, sie verdienen mehr von Gott, weil sie viel getan haben. Er wirft ihnen vor, dass ihnen ihr guter Ruf wichtiger ist, als Buße zu tun. Er sagt ihnen, dass sie den schlimmsten Sündern keine Vergebung gönnen, sondern alles für sich wollen. Sie sind neidisch und beanspruchend. Sie verlangen nach Zeichen von Jesus, aber verweigert ihnen die Zeichen. Und die Bibel sagt von ihnen, dass sie die Kritik von Jesus nicht annahmen. Sie sagten, das stimmt alles nicht. Sie glaubten ihm nicht und sie dachten, sie seien im Recht. Und der größte Fehler der Pharisäer war nicht irgendwie sowas wie ihre zweifelhafte Vergangenheit. Ihr größter Fehler war ihre Verschlossenheit. Sie wollten nicht zugeben, dass sie ein falsches Leben führen, obwohl sie so viel Gutes tun. Und genau das ist es, was zur Ausgrenzung führt. Und wenn wir wirklich willkommen sagen wollen, müssen wir uns unter uns diese Form von Ausgrenzung zuerst abschaffen. Es ist eine Ausgrenzung, die sagt, ich bin besser als du. Ich weiß mehr als du. Du machst mehr falsch als ich. Und das müssen wir abschaffen. Erstens, ich muss etwas sehr bewusst für mich selber anerkennen. Ich habe Fehler. Massive, wirklich heftige. Und für andere Menschen sehr unproduktive Fehler. Ich habe Schwächen, wirklich dummes Zeug. Dinge, die andere Menschen auch schon mal verletzen. Ich verursache Konflikte. Menschen sind durch mich verletzt oder sogar wütend. Und zweitens, wenn ich mir dessen bewusst geworden bin, dann muss ich als zweites anerkennen, allen anderen geht's genauso. Wir sitzen alle im selben Boot. Der eine hat Stress zu Hause, der nächste bei der Arbeit, noch einer bei der Jobsuche. Einer hat Probleme mit Alkohol, ein anderer mit Fernsehen, einer ist jähzornig, der andere hat kein Selbstbewusstsein. Der nächste raucht zu viel, der andere isst zu wenig, einer ist ungeduldig, der andere unpünktlich, der eine arbeitet zu viel, der nächste ist faul. Einer schiebt alle Schuld auf die anderen, der nächste denkt immer, er ist selber schuld an allem. Und einer weiß gerade nicht, wie er eine Beziehung zu Gott aufbauen soll und der andere verliert sich und sein Leben in ewiger Gebetsmeditation. Das ist kein Wettbewerb. In Römer 5, Vers 21 steht, so wie die Sünde also über alle Menschen herrschte und ihnen den Tod brachte, so herrscht jetzt Gottes wunderbare Gnade. Durch sie werden wir vor Gott gesprochen und gewinnen, durch Jesus Christus, unseren Herrn, das ewige Leben. Alle unsere Fehler werden durch Jesus getragen. Die Fehler von jedem Einzelnen. Wir sind befreit von der Last, uns gegenseitig vorzuhalten, was wir falsch machen. Wir sind befreit davon, den anderen geringschätzig anzusehen, damit wir uns besser fühlen. Jesus ist okay mit deinen Fehlern und Schwächen und auch mit den Fehlern der anderen. Denk mal an die Fehler von Menschen in dieser Gemeinde. Also, wenn du hier Menschen kennst, überleg mal, ob dir was einfällt, was dich in den letzten Monaten, Jahren vielleicht mal geärgert hat. Überlege mal, ob dir was aufgefallen ist, wo jemand Schwäche gezeigt hat. Einen kurzen Moment. Ich glaube, es wird uns nicht so schwer fallen, dass uns da was einfällt. Und jetzt atme einmal tief durch. Jesus ist dafür gestorben. Es ist okay für Jesus. Und wenn es okay für Jesus ist, dann ist es auch okay für mich. Dreht euch mal zu euren Nachbarn und sagt ihnen, es ist okay. Es ist okay. Wem von euch wurde heute schon mal gesagt, dass es okay ist? Und hat das nicht so gut funktioniert gerade eben? Das müsst ihr es nochmal machen. Dreht euch um und sagt, es ist okay. Also wem von euch wurde heute schon mal gesagt, es ist okay? Hat ein bisschen besser funktioniert. Paulus schreibt einen ganzen Brief darüber. Er zeigt den Galatern, wie sie sich selber und andere sehen und behandeln sollen. Und im dritten Kapitel ist er an einem ähnlichen Punkt, wie wir jetzt in dieser Predigt. Er schreibt in Galater 3, Abvers 26, und so seid ihr alle Kinder Gottes durch den Glauben an Jesus Christus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, gehört nun zu Christus. Nun gibt es nicht mehr Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen. Denn ihr seid alle gleich. Ihr seid eins in Jesus Christus. Und weil ihr nun zu Christus gehört, seid ihr die wahren Nachkommen Abrahams, ihr seid seine Erben und alle Zusagen Gottes an ihn gelten euch. Wenn wir an diesem Punkt stehen bleiben würden, dann wären wir gewissermaßen in Berlin. Alle sind gleich, akzeptiert, wie sie sind. Aber der Galaterbrief hat nochmal 3 Kapitel. Insbesondere in Kapitel 5 und 6 wird nochmal genauer beschrieben, was in der Vision in den letzten beiden Zeilen hier steht, in der vordersten Spalte. Wir wollen uns und andere liebevoll leiten und begleiten. Das steht jetzt gerade nicht so wohin. Das wäre vielleicht auch ein bisschen zu viel Text an der Stelle, sich ja auch irgendwie kurz fassen. Aber ich möchte mal versuchen, zusammenzufassen, was Paulus in diesen Kapiteln 5 und 6 schreibt. In dem Galaterbrief. Er sagt, dass Jesus uns vom Gesetz befreit hat. Damit meint er das Gesetz des Alten Testaments, also das, womit die Pharisäer versucht haben, sich selber gut darzustellen und andere schlecht darzustellen. Und davon sind wir jetzt frei. Das heißt im Prinzip, dass wir aufhören können, Erbsen zu zählen. Es zählt nicht mehr die Menge, nicht mal die Schwere der Verstöße, es zählt nur noch das Vertrauen und der Glaube an Jesus. Es geht mehr um unser Herz als um das tatsächliche Handeln und unsere ganzen Verfehlungen. Das Problem an der Sache ist, dass wir trotzdem weiter fehlerhaft handeln. Weil wir aber Jesus vertrauen, glauben wir ihm auch, dass seine Art zu leben die richtige ist. Das wollen wir erreichen und dazu haben wir den Heiligen Geist, der die guten Dinge in uns hervorbringt. Da gibt es in Galater 5 dieses großartige Register, das uns alle vor Scham im Boden versinken lässt. Ich weiß nicht, ob das schon mal jemand von euch gelesen hat. Paulus sagt, es sind Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und dabei betont Paulus immer wieder, dass das jetzt nicht wieder so eine Nummer wird, bei der man sich gegenseitig die Messlatte anhalten soll, wie beim Gesetz. Wir sollen uns nicht gegenseitig beneiden oder verurteilen. Aber wir sollen uns gegenseitig helfen, den richtigen Weg zu gehen. Aber in Demut. Trotzdem sollen wir uns bei Schwierigkeiten und Problemen gegenseitig unterstützen. Aber ohne sich dabei für wichtiger zu halten als den anderen. Stattdessen sollen wir auf unser eigenes Handeln und Leben achten. Aber ohne sich zu vergleichen. Ihr könnt es gerne nochmal zu Hause nachlesen. Galater 6 ist ganz lustig, wie Paulus hier die ganze Zeit hin und her springt. Was so ein bisschen holprig wirkt, das ist die tiefe Wahrheit und die tiefe Weisheit, die Paulus den Galater mitgeben möchte. Und das ist heute die Botschaft für uns. Hier in Schweigheim soll jeder kommen können, wie er ist und so akzeptiert werden. Hier darf jeder seine Schwächen und Fehler mitbringen. Und wir wollen uns gegenseitig leiten und begleiten durch den Heiligen Geist, damit unser Leben nicht auf der Stelle tritt. Gehen wir nochmal zurück nach Berlin. Dort gibt es so eine ganz einfache Ist-doch-egal-Einstellung. Sollen sie doch sein, wie sie sind. Aber uns ist es hier nicht egal. Wir wünschen uns für uns selber und für alle anderen, dass Gott uns verändert. Wie schnell das geschieht, können wir nicht überblicken. Gott geht mit jedem Einzelnen einen Weg. Was wäre zum Beispiel, wenn ein Mensch 100 Probleme hat? Würde Gott von dem Menschen verlangen, alle Probleme auf einmal zu bewältigen? Also ich bin selber schon oft mit einem Problem überfordert. Gott geht mit jedem Einzelnen seinen Weg. Und wir müssen demütig akzeptieren, dass Gott an uns in der Reihenfolge arbeitet, wie er das will. Nicht wie wir das wollen. Und deswegen müssen wir uns nicht mehr fragen, haben wir noch Sünden in unserem Leben? Oder hat der oder der noch Sünden in seinem Leben? Wir sollten besser fragen, wo arbeitet Gott gerade an mir? Und wir sollten den Heiligen Geist bestürmen, dass er an uns arbeitet. Die Reife eines Christen misst sich nicht an der Menge der Gesetze, die er einhält, oder an der Menge der Gaben, die er auslebt, sondern daran, ob er lernbereit ist. Bist du bereit, deine alten Vorstellungen und deine Ideen, deine Pläne und Lebensentwürfe in Gottes Hand zu legen, damit er dich lehren kann, wie er sie gestalten würde? Du bist willkommen, bei uns darfst du sein, wie du bist. Fehler, Schwächen und Konflikte gehören dazu. Wir wollen uns und andere liebevoll leiten und begleiten. Möge der Heilige Geist uns in diesem Vorhaben leiten.